Heute zu Gast im Podcast ist der Jakob, Co-Founder von Paperless.
Wir haben uns auch ganz aktiv dazu entschieden, das jetzt gar nicht mal großartig weiter auf- und auszubauen, sondern erstmal über eine Pilotphase in den Markt zu gehen. Das heißt also wirklich mal den Markt fluten, möglichst viele Nutzer auf die Plattform bekommen und dann über das User-Feedback, was zurückkommt, weitere Features zu entwickeln. Dass wir die Lösung nicht basieren auf unseren Vermutungen, ja, so könnte das ablaufen, so könnte, mit Konjunktiv ist immer ein bisschen kritisch beim Aufbau von Lösungen. Lass uns es lieber so aufbauen, was der Markt wirklich will und unsere Nutzer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und in der heutigen Episode habe ich euch den Jakob, Co-Founder von Paperless, mitgebracht. Paperless selbst ist eine Lösung, um flexible, intelligente Dokumente und Verträge erstellen zu können. Und anders als bei Word oder Docs hat man hier die Möglichkeit, intelligente Input- und Output-Felder zu nutzen, um Verträge rechtssicher unterzeichnen zu können. Und vieles weiteres kann man tatsächlich, man kann Dokumente mega cool über Paperless automatisieren, bieten eine starke API an. Und ja, im Vergleich zu herkömmlichen Dateiformaten wie PDF, was ziemlich Steinzeit mittlerweile ist, kann man sich ziemlich viel Zeit sparen. Also lohnt sich mega, sich die Lösung auch mal so anzuschauen. Ich glaube, jeder Unternehmer kennt es. Man hat mega viel Papierkram, wo man ziemlich viel Zeit mit verliert. Und ich sag mal, jede Minute, die man irgendwie gewinnt, ist eine Minute, die man in das Unternehmen stecken kann. Und wir sprechen heute mit, beziehungsweise ich spreche mit Jakob über mega viele interessante Themen, unter anderem, wie man E-Mail-Outreaches gestalten kann, um sehr, sehr gute Reply-Rates zu schaffen. Also die haben zum Teil Reply-Rates von 46%, was einfach mega krass ist. Und wir sprechen auch darüber, wie man zum Beispiel Supportseiten auf Twitter als kleinen Hack nutzen kann, um, Kunden von Konkurrenten, die nicht so zufrieden sind, abzugreifen und für sich zu gewinnen. Und wir durchlaufen das gesamte Produkt, so wie ihr es kennt, angefangen mit dem Geschäftsmodell, mit dem Problem, das sie lösen, hin zur Acquisition, sprechen dann darüber, über die Activation, sprechen auch über die Retention und über andere weitere Kanäle und Funnel Stages. Ist eine mega spannende Episode geworden. Jakob ist Seriengründer, Serienentrepreneur und hat mega viel Wissen. Deshalb freue ich mich riesig auf diese Episode. Brauchen gar nicht mehr viel zu erzählen und würde einfach sagen, ab geht's in die Episode. Bis gleich. Ja, hi Jakob. Freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ich habe dich im Intro schon eingeleitet, habe schon ein bisschen was zu dir erzählt. Du hast mir gerade gesagt, du bist aus Spanien wieder zurückgekommen. Ich bin hier in Thailand. Ich muss auch bald wieder zurück. Ich möchte nicht. Aber das ist nicht Thema von heute. Heute sprechen wir über Paperless. Ich freue mich riesig. Deswegen würde ich einfach mal bitten, dich vielleicht vorzustellen und Paperless mal kurz vorzustellen.
Ja, hi, danke erstmal für die Einladung. Du sagst, ich bin gestern aus Spanien zurückgekommen, aus 16 Grad und Sonnenschein ins graue, verregnete München bei 3 Grad. Also die Laune ist dementsprechend absolut im Keller. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns da nicht davon aufhalten lassen, heute einen coolen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich sehr. Spaß beiseite. Wer sind wir? Wer bin ich? Vielleicht erstmal ein, zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin der Jakob. Paperless ist nicht das erste Unternehmen, was ich gegründet habe. Ich habe relativ früh angefangen, nach dem Abi das erste Mal eine Digitalagentur gegründet, wo wir wirklich jeden kleinen Friseursalon und jedes Fitnessstudio und jedes Restaurant im Umkreis lokal von 50 Kilometern versucht haben, digitaler zu machen. Mit Website, Hosting, Social Media Auftritt, so einen ganz bunten Blumenstrauß im Prinzip an Dienstleistungen, die wir da vertickert haben. Hat ganz gut skaliert, aber aus mehreren Gründen ist es dann hinten raus eng geworden und ich bin ausgestiegen und jetzt vorgespult, knapp 6 Jahre, 7 Jahre jetzt schon, eben bei Paperless eingestiegen als nachträglicher Mitgründer. Ich hatte nicht die ursprüngliche Idee. Die ursprüngliche Idee hatten zwei Jungs aus Frankfurt, meine zwei Mitgründer, und sie haben jemanden für die Go-to-Market-Strategie gesucht, der den MVP zu der damaligen Zeit eben auf den Markt bringt und guckt, wie können wir das am besten vermarkten und verkaufen. Und das Produkt selber, Paperless, ist eine Lösung, die den gesamten Dokumentenlebenszyklus abdeckt. Das bedeutet, du kannst intelligente, flexible Dokumente und Verträge in der Plattform aufbauen und hast, anders als bei Word oder Google Docs, wo normalerweise die Verträge herkommen, auch die Möglichkeit, intelligente Felder einzubauen. Das heißt also, Input-Felder kannst du einbauen, die validiert werden, wo die Bankdaten validiert werden. Du kannst Dokumenten-Uploads ermöglichen und dir eben schöne Verträge aufbauen. Die kannst du dann auch über die Plattform rausschicken, rechtssicher unterzeichnen lassen und dann auch archivieren. Und das alles eben über eine sehr, sehr starke API, sodass du es so tief in dein Ökosystem einbetten kannst, dass sehr, sehr viele Schritte davon automatisiert werden können. Mega, so viel mal zu Paperless und zu meiner Person schon mal vorab.
Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen. Also das ist echt auch wieder ein riesiges Themengebiet, wo man sich so viel an Arbeitszeit, an Lebenszeit spart. Wie sieht wirklich dieses Problem aus, das ihr löst? Also wo du mir das erzählt hast, vor allem wie viel man sich da auch an Zeit spart über eure Prozesse. Wie sieht das Problem aus?
Ja, im Prinzip helfen wir zwei Arten von Unternehmen, jetzt gerade aktuell, wo wir noch nicht zu 100% unseren Product-Market-Fit gefunden haben. Es gibt die einen Unternehmen, die wirklich noch sehr, sehr papierbasiert arbeiten, die drucken, scannen, ausfüllen und dann wieder scannen und verschicken per E-Mail-Anhang. Ich glaube, da müssen wir nicht so tief ins Detail gehen. Die können wir natürlich einfach unterstützen, indem wir den gesamten Prozess digital abbilden. Von dem Vertragsentwurf über den Versand uns ausfüllen. Viel spannender aber noch, und ich denke, das ist auch eine Vielzahl unserer Kunden, befindet sich in dem Stadium, sind diejenigen, die Word oder Google Docs nutzen, da ihre Vorlagen abgelegt haben, die dann erstmal duplizieren, wenn der Vertrag verschickt werden muss. Der wird dann manuell personalisiert, also es werden alle Daten in dem duplizierten Vertrag eingetippt oder eingetragen. Dann wird das ganze Dokument exportiert als PDF in den allermeisten Fällen und entweder direkt in den E-Mail-Anhang gezogen und verschickt. Ab dann verliere ich im Prinzip die gesamte Transparenz über, was jetzt passiert. Der Empfänger hat eine super schlechte Experience, der muss es nämlich irgendwie ausdrucken und dann auch händisch ausfüllen und wieder einscannen. Oder aber, sehr spannendes Thema, die Unternehmen nutzen eine E-Signatur-Lösung, was wir ja auch zum Teil abdecken, und nehmen ihr PDF, laden es beispielsweise bei DocuSign hoch, verschicken das Ganze und bekommen dann eben das PDF digital signiert wieder zurück, aber stehen dann genau vor dem gleichen Problem. Ich muss jetzt die Daten, die eingetragen wurden, eben übertragen in andere Systeme. Und dieses ganze Problem basiert eben darauf, dass sich beim PDF auf eine 30 Jahre alte Technologie gestützt wird, die irgendwann mal als Druckanleitung gedient hat. Ja, so ein PDF ist eigentlich dafür da, um es beim Drucken dann schön zu haben. Und wir gehen eben den Weg und sagen, mach's von Anfang an mit flexiblen und intelligenten Dokumenten, weil du dir dann nochmal im Vergleich zum Status quo knapp 80% pro Dokument Zeit sparen kannst im Vergleich zu dem PDF, runterladen, hochladen, E-Mail-Anhang, verschicken, wenn du alles auf einer Plattform machst.
Das bedeutet praktisch, also ich versuche das mal auf mich zu projizieren. Wir haben jetzt unsere internen Sales-Prozesse, wo wir dann, ja, wie jedes andere Unternehmen, dann wahrscheinlich auch verschiedene Stati haben für die gewissen Prospects. Wenn wir einen Prospect closed jetzt bei uns, einen Deal, und der unterschreibt den Vertrag, dann kann ich mir aus diesem dynamischen Feld praktisch rausziehen, okay, das ist der Name, such mir den in meinem CRM, und wenn das übereinstimmt und die, ich sag mal, die Unterschrift true ist, also das wurde wirklich unterschrieben, dann kann ich den auf zum Beispiel closed automatisch setzen, ohne dass das jemand manuell machen müsste.
Beispielsweise. Oder du fängst schon vorab an, weil du auch da schon ein flexibles Dokument hast und sagst, ich habe hier den Kontakt in meinem CRM und bitte über einen Klick generiere mir mal einen Kaufvertrag, der alle Daten schon enthält, dass du es nicht personalisieren musst. Also füg den Namen ein, füg die Adresse ein, füg die Inputfelder ein von den Informationen, die wir noch nicht haben, beispielsweise wie jetzt die Umsatzsteuer-ID oder was man dann noch alles braucht, um so einen Vertrag zu schließen. Und der wird dann automatisch rausgeschickt, sobald diese Daten alle populiert wurden im Vertrag und dann eben auch, sobald der Vertrag unterschrieben ist, automatisch dann zum Beispiel dem Account zugewiesen und du kannst das alles eben komplett durchautomatisieren.
Nice. Richtig nice.
Ja, richtig kann man sich eine ganze Menge Zeit sparen.
Das ist nicht ein Prozess, der mich mega nervt.
Ja, es ist eben genau das. Nochmal, ich wiederhole es, aber die Unternehmen im E-Signatur-Bereich und wir werden in den allermeisten Fällen als E-Signatur-Lösung gesehen, da können wir nichts machen. Also eine Kategorie wird vorgegeben von dem Nutzer. Wir versuchen uns davon fernzuhalten, aber wir werden oft in den Topf geworfen. Dann ist unser schlagendes Argument wirklich, möchtest du ein in Anführungsstrichen dummes 30 Jahre altes Format nutzen, was keinen Input ermöglicht, oder möchtest du was haben, was absolut flexibel und anpassbar ist, in alle deine Prozesse rein und hinten raus dir eben so viel Zeit und Arbeit spart, dass du dich wirklich auf andere Kernthemen fokussieren kannst. Nämlich beispielsweise den Kunden dann übers Telefon zu closen und nicht per E-Mail hin und her schreiben und irgendwelche Vertragsklauseln diskutieren, die dann nachträglich wieder in Word geändert werden müssen. Kannst du alles in einer Plattform machen.
Habt ihr auch schon Integration vielleicht so mit, ich sag mal, für Nicht-Techies mit sowas wie Zapier, Integromat? Ist das auf der Pipeline?
Ja, wir haben eine Integration mit Zapier, beziehungsweise eine Partnerschaft, muss man da ja sagen, weil man ja auf das Netzwerk zugreift von den über, ich glaube, 3000 Apps, mit denen man da integrieren kann. Aber man muss natürlich sagen, dass das wirklich was für die Nicht-Techies ist. Wie du sagst, weil man da im Rahmen des Möglichen sich nur bewegen kann. Da gibt's vielleicht 4, 5 verschiedene Requests, die man machen kann. Und alles, was dann darüber rausgeht, kann über unsere API dann auch angesteuert werden. Also wir haben eine fertige API, die ist dokumentiert, die kann im Prinzip jeder nutzen und jeder mit seinem System verbinden. Empfiehlt sich dann, wenn man eben ein bisschen komplexere Probleme lösen will. Ansonsten Zapier-Integration ins CRM, ins ERP, ins Content-Management-System oder wohin letzten Endes auch immer, kann man sich ja dann eins von den 3000 Apps aussuchen auf der Plattform.
Mega nice. Ja, ich denke mal, also über Integromat kenne ich das so, wenn man gewisse Funktionen jetzt nicht hat, also wo man halt nur mit einem Klick vielleicht irgendwas, einen Vertrag vielleicht erstellen kann oder was auch immer, kann man halt auch API-Calls direkt machen. Ja, mega spannend. Wie sah denn damals so ein MVP bei euch aus? Mhm. Wie seid ihr denn damals gestartet?
Ja, wir sind gestartet. Ich hatte es ja gesagt, ich bin nachträglich erst reingekommen als Mitgründer. Da hatten Jan und Sebastian, so heißen die zwei Mitgründer, die in Frankfurt sitzen, schon den ersten MVP aufgebaut. Und der MVP, der aufgebaut war, war wirklich noch relativ simpel. Also ich konnte einen Vertrag aufbauen, der Editor, der stand schon. Ich konnte aber beispielsweise nur eine Person unterschreiben lassen, nicht mehrere Personen, sondern eine einzige Person konnte unterzeichnen. Und ich konnte den Vertrag rausschicken und dann auch sehen, was mit dem Vertrag passiert. Das war die Lösung. Und wir haben uns auch ganz aktiv dazu entschieden, das jetzt gar nicht mal großartig weiter auf- und auszubauen, sondern erstmal über eine Pilotphase in den Markt zu gehen. Das heißt also wirklich mal den Markt fluten, möglichst viele Nutzer auf die Plattform bekommen und dann über das User-Feedback, was zurückkommt, weitere Features zu entwickeln. Dass wir die Lösung nicht basieren auf unseren Vermutungen, ja, so könnte das ablaufen, so könnte mit Konjunktiv ist immer ein bisschen kritisch beim Aufbau von Lösungen. Lass uns das lieber so aufbauen, was der Markt wirklich will und unsere Nutzer. Und dann haben wir mal die ersten 100 Nutzer auf die Plattform geholt, über verschiedene Kanäle, da werden wir sicher gleich noch im Detail drüber sprechen. Und die haben uns so gutes Feedback gegeben, dass wir dann neue Features aufbauen konnten, die Roadmap anders priorisieren konnten und jetzt letzten Endes ein gutes Sprungbrett waren für da, wo wir heute stehen.
Richtig cool. Ey, seitdem du mir das jetzt erzählt hast, wirklich mit den dynamischen Feldern, das hatten wir beim letzten Mal nicht besprochen, Hat das jetzt richtig bei mir Ding gemacht. Ich bin jetzt darüber nachdenken, okay, ich spare mir jetzt so viel Zeit hier gerade.
Okay, ja, cool. da fängt man dann an zu rattern. Ich meine, man kann ja einen PDF schon ausfüllbar machen mit irgendwelchen Feldern, die man draufzieht. Ich weiß nicht, ob du es kennst von jetzt Adobe Sign, DocuSign oder YouSign oder HelloSign, wie sie alle heißen. Aber am Ende des Tages musst du dich fragen, ist das wirklich geil? Also ist das der Status quo an Technik, den du erzielen willst, ja? Wir sind alle irgendwie Softwareunternehmen, wir können alle arbeiten, wo wir wollen. Wir versuchen, diese digitale Transformation und immer den neuesten Shit irgendwie aufzukaufen. Möchte ich dann da wirklich so ein olles PDF haben, was ich nicht mal am Handy unterzeichnen kann? Ich muss es dann irgendwie quernehmen und dann ranzoomen und dann geht irgendwie ein Feld nicht und es hat sich verzogen. Das ist nicht wahnsinnig schön. Und wenn du ein flexibles Dokument mit dynamischen Feldern, mit Inputfeldern hast, alles sieht auf jedem Endgerät richtig schick aus, ja, ist es natürlich eine viel bessere Experience für Sender und Empfänger letzten Endes.
Absolut. Nee, ich habe da ein paar andere Use Cases noch gerade im Kopf, aber ja, sehr nice. Wie habt ihr denn die ersten User dann damals, ich sag mal, in dieser MVP-Stage tatsächlich für euch akquirieren können?
Ja, war natürlich wie immer am Anfang erstmal Netzwerk, privates Netzwerk. Also es war wirklich Freunde, Familie, LinkedIn-Kontakte, ehemalige Kollegen und Kolleginnen und irgendwie Oma und Opa auf die Plattform geholt. Gar nicht so sehr auf die Zielgruppe speziell, aber hat auch schon geholfen. Einfach, dass man mal sieht, wie sich vielleicht Nutzer auf der Plattform umgucken. Auf was klicken die als erstes? Was lacht die am meisten an? Und dann hat uns sehr, sehr gut geholfen, kalter E-Mail-Outreach. Das heißt also, wir haben verschiedene Testgruppen zusammengestellt, von irgendwie kleinen Unternehmen zwischen Ein-Mann-Betrieb und 50 Mitarbeitern. Aus der Softwarebranche sind wir auf den COO gegangen, beispielsweise. Oder 50 bis 500 Mitarbeiter, Konsumgüter auf den Manager des HR-Bereichs. Und haben die eben mit einer Kaltakquise per E-Mail kontaktiert, mit einem schönen Messaging. Hatten natürlich zu dem Zeitpunkt auch den großen Vorteil, dass wir noch nichts verkaufen wollten. Ich glaube nämlich, wenn man verkaufen will und es zu aktiv pusht, auch in den ersten Contact Points, verliert man relativ schnell. Aber wir haben die Leute damals eingeladen, eben unsere Software unverbindlich zu testen und uns mit Feedback zu versorgen im Gegenzug. Und da hatten wir Reply Rates von 30, 40, sogar bis hoch zu, ich glaube, 46% auf unsere kalten Outreach und die Leute haben uns wirklich gut unterstützt. Und wie es dann am Ende des Tages so ist, wenn man ein gutes Produkt hat, waren die dann auch hooked und haben gesagt, hey, finde ich mega gut, würde ich gerne weiter nutzen. Und wir konnten dann ein paar von denen auf auch einen bezahlten Plan umstellen von diesen ersten Nutzern, die auf der Plattform waren. Vielen wollten wir da natürlich auch einfach so ein kostenloses Ding geben, weil die uns sehr, sehr stark geholfen hatten. Aber die wir am Anfang akquiriert haben, die uns nicht so viel Feedback konnten, haben wir dann umgestellt auf bezahlte Pläne.
Zwei sehr interessante Punkte hast du gerade angesprochen. Das heißt, ihr habt euch dann in die Richtung Freemium entwickelt, dass ihr dann trotzdem Free-User hattet, aber auch ein Premium-Produkt. Und das zweite sehr interessante, was du vielleicht auch nochmal vielleicht näher beleuchten kannst, ist, ihr habt entlang des Kunden entwickelt. Das heißt, ihr habt euch das Feedback bzw. das User-Verhalten, denke ich mal, auch angeschaut. Feedback ist eine Sache, aber User-Verhalten, vor allem innerhalb des Produkts, finde ich auch unglaublich wichtig, vor allem in dieser jungen Phase, dass man versteht, in welche Richtung man sich entwickeln muss. Was habt ihr in dem Bereich gemacht? Also wie habt ihr euer Tracking zum Beispiel aufgebaut Richtung Analytics, Richtung andere Tools, die man da verwenden kann?
Mhm. Erstmal vielleicht vorab noch, wie Freemium gibt's tatsächlich noch nicht bei uns im Businessmodell. Also falls das jemand hört und sich dann schon freut und sich denkt, cool, nutze ich jetzt gleich kostenlos, wird kommen. Vielleicht bis der Podcast erscheint, ist es auch da. Aber die Nutzer, die jetzt kostenlos noch unsere Plattform nutzen, so ein bisschen die Legacy-Kunden, die haben wir tatsächlich nur für dieses umfassende Feedback belohnt und die können das eben dann weiter nutzen für uns. Aber aktuell ist es ein lizenzbasiertes Modell mit einer 30-tägigen Testphase, die nichts kostet. Also so holen wir die Nutzer eher ab. Und zu deiner richtigen Frage am User entwickeln und das ganze Nutzerverhalten tracken, waren im Prinzip verschiedene Phasen. Am Anfang sehr, sehr, sehr viele Gespräche mit den Kunden. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Am Anfang so viel, wie es nur irgendwie geht, mit Nutzern und mit Kunden zu sprechen und da Feedback einzuholen. Wie wird es genutzt? Welche Anwendungsfälle gibt es? Was fehlt auf der Plattform? Und in einer idealen Welt, wie würde die Plattform aussehen? So ein paar Fragen, die man da stellen kann. Und haben uns dann schon Feedback eingeholt. Dann haben wir angefangen, natürlich nur mit Erlaubnis der Unternehmen, auch zu gucken, wie werden die Dokumente aufgebaut? Also das ist ja ein ganz wichtiger Teil, hat sich ja gerade schon irgendwie gezeigt. Nutzen die alle Fähigkeiten, die wir haben im Editor, oder versuchen die ihre Word-Vorlage oder ihre PDF-Vorlage 1:1 nachzubauen? Weil dann hat man natürlich nicht das volle Potenzial ausgeschöpft. Und haben dann da ein bisschen weiterentwickelt und vielleicht mit einem Pop-up gearbeitet oder irgendwas sticht dann raus und sagt, nutzt doch mal hier ein Datei-Upload-Feld. Ja, oder nutzt doch mal hier ein Input-Feld für deine Bankdaten. Und später kam dann eben noch Intercom dazu. Da können wir auch tracken, welche Nutzer melden sich wie häufig an. Was passiert, wenn die innerhalb der ersten 10 Minuten ihr Dokument verschicken? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch ein zweites Mal auf die Plattform kommen? Und da kann man dann schon wirklich tief ins Detail gehen. Und jetzt gerade sind wir noch am Einführen von einer weiteren Software. Da stecke ich aber nicht so tief drin in dem Projekt. Und ich glaube, das ist User Pilot, wenn mich nicht alles täuscht, was eben auch nochmal hinten raus dann die Daten, die beispielsweise aus Intercom kommen oder direkt aus unserer Lösung, verarbeitet und dann Handlungsempfehlungen ausspricht. Wie eben zum Beispiel, wenn sich jemand nach 18 Uhr anmeldet und innerhalb von 5 Minuten das erste Dokument verschickt, ist die Wahrscheinlichkeit 60%, dass er ein zweites Mal kommt. Und wenn du ihm Folgenachricht schickst, 80%. Also da kann man dann wirklich anfangen, tief ins Detail zu gehen.
Sehr cool. Das implementieren wir tatsächlich für Kunden aktuell. Für mehrere Kunden tatsächlich.
Ah. Und wie ist die Erfahrung? Also ist das wirklich so ein powerful Tool, dass man wirklich auch am Ende gute Analytics rausziehen kann? Oder ist es nur gutes Marketing? Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, tatsächlich.
Ja, ja. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Es hängt tatsächlich auch sehr extrem von den Fähigkeiten des Users ab. Also vom Product Manager dann halt, wie tief kennt er sich tatsächlich mit der Materie aus? Also speziell, wir nutzen das jetzt fürs Onboarding, wie gesagt. Wir haben versucht, zuerst das Onboarding zum Beispiel auch über Intercom abzubilden. Mhm. Und die Möglichkeiten sind aber limitiert. Wenn wir uns mal zum Beispiel Checklists anschauen, dann bietet Intercom gar nicht diese Möglichkeit an. Ich glaube, die wollen es irgendwann mal jetzt implementieren oder anbieten. Ich weiß nicht, habe ich mal so im Netz gelesen. Aber es gibt es einfach nicht. Weil zum Beispiel eine Checklist zeigt dem User eigentlich ganz deutlich, was er eigentlich machen soll, damit er aus unserer Perspektive zu einem aktiven User wird. Und aus seiner Perspektive, damit er den gesamten Wert des Produkts wirklich erkennt. Das heißt, wenn er sich einloggt, weiß er ja noch gar nicht, welche Schritte sind es. Der klickt sich vielleicht random durch, aber vielleicht klickt er nicht auf die Sachen, auf die er eigentlich klicken sollte. Und diese Checklist ermöglicht es praktisch, das sehr, sehr prägnant zu zeigen, hey, dir fehlt noch eine Sache, die du noch nicht zum Beispiel abgehakt hast. Da haben wir zum Beispiel gesehen, das erhöht einfach diese Activation Rate. Das ist so ein Feature zum Beispiel, was mir an User Pilot gefällt. Oder ich sag mal, es gibt auch Alternativen zu User Pilot.
Ja, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Also auch wir merken, dass wir jetzt schon, und wir sind noch nicht lange in diesem Self-Onboarding-Thema drin. Ich glaube, wir hatten den ersten Self-Onboarding-Piloten vor, lass es jetzt 4 Monaten sein, an die Grenzen kommen von den Möglichkeiten von Intercom. Das ist halt so ein bisschen so ein Allrounder, so ein Evergreen, der kann alles, aber nichts davon wirklich richtig gut. Und besonders in dem hart umkämpften B2B-SaaS-Bereich und Thema Product-Led-Growth, also wir holen die Nutzer auf die Plattform und wollen die dann selber den Mehrwert erkennen lassen, ohne von einem Vertriebler bekatscht zu werden, kommt es eben genau auf diese Nuancen an. Wie du sagst, eine Checklist vielleicht oder einen Pop-up oder die Möglichkeit, was anzuklicken am Anfang. Und da gibt es einfach schlichtweg nicht so viele Möglichkeiten. Deswegen jetzt bei uns auch der bevorstehende mögliche Wechsel. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, wo wir da aktuell in dem Projekt stehen.
Ja, das ist eine sehr coole Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern User Pilot Intercom komplett ersetzen könnte. Mhm. Was ich aber weiß, ist, dass wenn es speziell um das Thema Onboarding geht, dass man da sehr, sehr tief in die Materie, also wir haben andere Tools auch ausprobiert, die nicht so gut waren wie User Pilot, muss ich tatsächlich sagen, ohne jetzt andere Konkurrenten schlecht zu reden. Aber ja, du sprichst da sehr interessante Themen an. Checklist ist ein Beispiel oder hier diese, wie heißen diese Dinger, diese I-Knöpfe praktisch, wenn einer nicht weiß, was das ist, ne, dass man dann so ein Model sieht.
Ja, yeah, genau.
So diese Information oder die, habe ich letztens eine ganze Podcast-Episode nur alleine zu aufgenommen, praktisch auch die Segmentierung am Anfang. Das heißt, wenn er sich direkt einloggt, musst du wissen, was ist das für ein User überhaupt, ne?
Und ja, aus was für einem
Department. Weil dann kannst du dein Messaging auf ein ganz anderes Level heben, was später die E-Mail-Kommunikation angeht. Weil heute ballern die meisten einfach die User mit den gleichen E-Mails zu. Und es sollte eigentlich idealerweise nicht so sein. Weil du musst halt schauen, ist es der Geschäftsführer, ist es der User, ist es wer auch immer, ja. Vor allem während dieser, wenn du sagst, so, ihr habt eine Trial-Phase, da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass du auch erkennst, wie lange ist diese Time-to-Value, das kannst du sehr, sehr gut damit ermitteln. Und wenn du dann weißt, hey, eure Trial-Phase ist gerade zum Beispiel 14 Tage und ihr seht, dass nach 7 Tagen die Leute nutzen das schon ganz chillig, dann weißt du, okay, 14 Tage ist gar nicht notwendig, dann kannst du nach 7 Tagen schon deinen Upsell anstoßen oder ich sag mal die E-Mail anstoßen, dass er vielleicht zu Proma wechseln sollte und dann die ganzen Vorteile damit kommunizieren. Aber es ist ein riesiges Thema, wie gesagt.
Unglaublich, ja. Also macht Riesenfreude, aber macht einem auch gleichzeitig Kopf- und Bauchschmerzen, muss man sagen, weil ja, es halt so tief ins Detail gehen kannst und genau wie du sagst, diese Persona-based und Action-based Messaging natürlich so zum Tragen kommt, weil das zeitbasierte Messaging, also um es mal greifbarer zu machen, du meldest dich an und 5 Tage später bekommst du, egal wer du bist, eine Nachricht, hey, vielen Dank für deine Anmeldung. Wusstest du schon, du kannst auch XYZ auf der Plattform machen und es hilft unseren Nutzern irgendwie nochmal Zeit zu sparen. Holt die Leute halt überhaupt nicht so sehr ab wie, ich weiß, du bist HRler und ich schicke dir, nachdem du einen NDA aufgebaut hast, eine Nachricht, die sagt, hey, cool, dass du dein erstes Dokument aufgebaut hast. Wusstest du eigentlich, dass wir hier eine Bibliothek mit 1000 weiteren HR-Vorlagen haben, guck doch einfach mal rein, darunter auch NDAs, etc. Ja, so kannst du halt die User viel besser an dich binden und das sind auch gerade alles so Experimente, die wir vollziehen, um halt wirklich einfach die Activation auf der Plattform zu erhöhen, weil das ist der größte Knackpunkt aktuell bei uns. Also scheitert nicht an der Acquisition, wir kriegen Nutzer auf die Plattform, aber dann eben ohne den Push von einem Vertriebler oder jetzt von mir, sehen wir doch tatsächlich, dass viele Leute dann nicht mehr wiederkommen. Und das wollen wir nicht.
Ja.
Liegt aber auch so ein bisschen an der Natur der Sache. Also Paperless ist kein Produkt wie jetzt zum Beispiel Calendly. Ich bin mega Calendly-Fan, aber Calendly, ein Link, du klickst drauf und buchst dir einen Termin im Kalender von der anderen Person. That's it. Ja, also super simpel, super, super einfach. Die Leute erkennen sofort den Wert. Versuch mal den Leuten einen Wert innerhalb von 10 Minuten zu schildern von der ganzen Geschichte, die wir jetzt abgedeckt haben. Steig um von PDF, weil die Technologie ist nicht flexibel, nicht intelligent auf da, da, da. Ja, wird schwer und da Kniffe und Tricke zu finden, ist gar nicht so leicht, die zu aktivieren.
Ja, verstehe ich. Ich habe eine Idee für dich, aber ich muss das mal später mit dir brainstormen. Ich glaube, ich habe da so eine Activation-Geschichte.
Sehr gern. Sehr, sehr gern.
Ja, also wie gesagt, diese Time-Based-Geschichten, davon halte ich gar nichts.
Ja,
weil das ist genau das Ding, was ich meinte, so du ballerst die Leute mit dem gleichen Content voll. Und wenn wir jetzt mal sagen, hey, du hast einen Decision Maker und du hast den User, dann musst du halt, wie gesagt, verstehen, ist es jetzt der Decision Maker, mit dem du gerade sprichst, oder der User? Wenn wir sagen jetzt, das ist, wie gesagt, der Decision Maker, dann hat der andere Motive, warum er sich potenziell für euch entscheidet. Das heißt, im Messaging muss es dann wirklich darum gehen, er spart sich vielleicht Kohle, er spart sich vielleicht einen Mitarbeiter, was auch immer der Benefit hier ist. Und das muss man dem halt klar machen. Und wenn wir vielleicht sagen, hör mal zu, jetzt aktuell wird die Software nur im HR genutzt. Wusstest du eigentlich, dass im Vertrieb so und so viel Zeit verschwendet wird für diese und diese Prozesse? Du könntest dir so und so welche Kosten sparen dadurch. Hast du direkt eine ganz andere Value-Kommunikation. Wenn du diese gleiche E-Mail an HRler schickst, das interessiert ihn noch nicht. Und dann musst du halt wissen, mit wem du halt sprichst. Aber da sprechen wir die gleiche Sprache. Sehr cool. Können wir gerne in einer separaten Geschichte nochmal detaillierter besprechen. Das ist so ein riesiges Thema. Da sprechen wir, glaube ich, heute sonst 2 Stunden drüber.
Sehr gern. Immer offen dafür Feedback in dem Bereich. Eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob wir da im letzten Gespräch schon mal drüber gesprochen haben, aber auf die ich mich enorm freue. Die jetzt am 23., also nächste Woche Mittwoch, auch fertig sein sollte, weil wir dann auf Product Hunt launchen. Und das noch ein wichtiges Feature ist, wird tatsächlich, und es klingt jetzt sehr paradox, aber unser PDF-Sign-Feature. Weil wir realisiert haben, wir können die Welt nicht zu einem besseren Ort machen, nur mit dem, was wir tun, mit den flexiblen Dokumenten, sondern wir müssen uns trotzdem anpassen, den Unternehmen, weil die bekommen ja auch Verträge in Form von einem PDF, die sie unterzeichnen wollen von Lieferanten oder Kunden oder Mitarbeitern. Und niemand macht sich die Mühe, die dann in Paperless zu konverten. Logo. Warum auch? Die wollen einfach nur unterschrieben werden. Und dieses Tool werden wir vermutlich einfach mal kostenlos auf den Markt werfen. Vielleicht auch nochmal separat auf Product Hunt launchen, weil es dann natürlich gar keinen Grund mehr gibt, irgendwie einen Marktbegleiter von uns zu nutzen, weil wir das einfach ja kostenlos machen. Und das kann schon mal ein sehr, sehr gutes Acquisition-Vehikel werden, wo wir Nutzer eben dann auf die Plattform holen, aber dann auch ein gutes Activation-Vehikel, weil wir den Leuten natürlich sagen können, du, pass mal auf, alles schön und gut, was du hier gemacht hast, aber spar dir doch nochmal 70%. 80% Zeit im Prozess, wenn du auf unsere flexiblen Dokumente zurückgreifst und umsteigst. Hier mal ein paar Beispiele. Probier es direkt aus. Und die Leute dann so auf die Plattform holen und so konverten. Das ist eins so der vielversprechendsten und größten Experimente, die wir aktuell in dem Bereich fahren.
Dazu habe ich tatsächlich auch schon eine Podcast-Episode mit einem Hack dafür gehabt. Wusstest du, dass die Usernames von Product Hunt oftmals die gleichen Usernames sind auf Twitter?
Wie genau?
Also sagen wir jetzt zum Beispiel, da steht jetzt @jakob11 ist zum Beispiel dein Product Hunt Name, dann ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dein Twitter-Username auch @jakob11. Das ist sehr, sehr oft, weil sich die Menschen mit Twitter nämlich registrieren. Bei Product Hunt. Product Hunt, glaube ich, übernimmt einfach den Usernamen von Twitter als eigenen Usernamen. Und das haben wir haben uns angeschaut. Und was wir da machen, weil ich habe gerade 3 Product Hunt Launches in der Vorbereitung. Und wir schauen uns die Competitor an, die schon gelauncht sind auf Product Hunt. Oder Leute aus einem relevanten Feld. Jetzt in eurem Fall habt ihr eine riesige Spielwiese, weil das ist für jeden relevant, der irgendwie eine SaaS hat. Und da, wenn wir aber sehr, sehr spezifisch auf Competitor zielen, dann haben wir uns zum Beispiel einfach Upvoter gescrapt. Das heißt, da findest du dann relativ schnell mit 5, 6 Competitor, die erfolgreich waren, manchmal 5.000, 6.000, 7.000 Upvoter von diesen 5.000, 6.000 Upvotern hast du ungefähr eine Trefferrate von 30-40%, wo die Twitter-Namen tatsächlich mit dem Product Hunt Username übereinstimmen.
I see.
Mm. Und dann kannst du eine Outbound-Automatisierung drauf aufbauen. Die sollte aber auf jeden Fall nicht salesy sein. Also nicht hier, ey, upvote bitte unser Produkt und bitte hier oder das. Wie wir das aber machen, ist ganz easy. Wir fragen einfach so, hat das Produkt, was du geupvotet hast, weil wir scrapen auch den Namen, damit wir das personalisieren können, halt, was er geupvotet hat. Ne? Hat es dein Problem gelöst? Weil wir launchen was Ähnliches. Und dann, keine Ahnung, kommt eine durchdachte Copy, die wir dann ein bisschen split-testen, sagen wir mal auf 200 Leute, machen ein paar verschiedene Segmente für verschiedene Kategorien. Und dann, wenn wir, ich sag mal, die Copy haben, die gut funktioniert, die gut ankommt, dann scalen wir das dann auf die restlichen 1.000, die wir da gescrapt haben. Damit kannst du ordentlich Krach machen.
Sehr cool. Ja, das gefällt mir gut. Ja, oder man könnte denen natürlich auch schreiben, hey, ich habe gesehen, du hast dieses und jenes Produkt getestet. Mich würde mal dein Feedback interessieren zu dem Produkt. Und wenn es dir gefällt, wäre es natürlich cool, wenn du uns mit einem Upvote oder einem Kommentar unterstützt. Also so, wenn, dann, ja, ist ja immer ganz angenehm für die Leute, ohne Zwang, ohne Salesy, ohne Pushen. Das gefällt mir gut, ja, besonders weil der Product Hunt Algorithmus ja relativ ausgereift sein soll, habe ich jetzt auch erst erfahren, und wir natürlich auch wieder über unseren kalten Outreach-Netzwerk angeschrieben haben. Ich habe ungefähr fast jeden LinkedIn-Kontakt kontaktiert von mir und halt gesagt, hey, wir launchen da und da, wäre super cool, wenn du uns unterstützen könntest. Aber viele von denen haben natürlich gar keinen Product Hunt-Account. Und die Neuanmeldungen, sagen wir mal irgendwie unter 30 Tage, ohne Upvotes, ohne Kommentare, die selber noch nichts auf Product Hunt gemacht haben, die zählen wohl kaum im Vergleich zu jemandem, der regelmäßig upvotet oder so. Oder da kommentiert. Also ist das ein cooler Tipp. Ich werde den wirklich auch mal direkt jetzt nach dem Podcast weitergeben. Die Twitter-Automatisierung dann von der Copy her, machst du über Phantom Buster oder was nutzt du da für?
Ich mache alles mit Integromat.
Oh, okay.
Also ich baue das ganze Ding mit Integromat und dann musst du mit der Twitter-API ein bisschen arbeiten, aber ihr habt ja intern auch Techies, die werden damit schon zurechtkommen.
I like it.
Genau. Wir können im Anschluss ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Da sind ein paar Sachen, auf die du noch achten musst. Mhm. Genau, damit, ich sag mal, die API das nicht zu einfach hat, um das zu entdecken. Aber ja, wenn du dir das vorstellst, und du musst es halt auf mehrere Tage verteilen. Ne? Wenn du jetzt, sagen wir mal, 5.000 Leute hast, kannst du vielleicht 5.000 kontaktieren, aber dann ist dein Account futsch. Also musst du es ein bisschen auch aufteilen. Und deine Copy muss auch wirklich so sein, dass du eine gute Reply-Rate hast. Weil wenn du eine schlechte Reply-Rate hast, dann entdeckt es der Algo auch schnell, dass das so ein Spammer ist. Und halt nicht auf Product Hunt automatisieren. Da sind die auch schlau geworden. Also es gibt auch Möglichkeiten,
wie
auch
Product Hunt
selber direkt. Ja, man kann da auch
die Grundregeln beachten. Die Grundregeln beachten. Schalten wir jetzt mal dazwischen, dann läuft der Hase schon. Nee, ich freue mich darauf. Ich bin super gespannt, vor allem, weil wir auch einen coolen Hunter jetzt haben, den Chris Messina, den Erfinder des Hashtags tatsächlich. Nice. Riesen Following auch auf Product Hunt. Gut, ist natürlich nicht mehr das, was es früher mal war. Die haben es ja irgendwie umgestellt und jetzt bekommt nicht mehr jeder so eine richtig große Notification, nur noch, wenn man sich anmeldet. Aber ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Nächste Woche ist es soweit und da arbeiten wir gerade alle im Team darauf zu. Aber bis dahin müssen wir natürlich auch noch einiges machen, wie zum Beispiel den PDF sein, auf die Plattform holen. Wir wollen noch die Jobs to be done Abfragen auf der Plattform. Also wenn du dich das erste Mal anmeldest, was möchtest du eigentlich erledigen? Möchtest du vielleicht genau dein PDF ausfüllen oder möchtest du auf eine Vorlage aus unserer Bibliothek zugreifen? Möchtest du dich einfach nur umgucken oder willst du direkt anfangen mit einem Testdokument, das aufzubauen in Paperless? Also es gibt ja verschiedene Jobs, die du erfüllen willst. Müssen wir auch noch machen. Startup Life. Gibt immer Baustellen. gibt immer Baustellen und ich glaube, das wird auch erstmal nicht aufhören, aber wir suchen uns das ja ganz aktiv so aus.
Ja. Nee, also ihr macht das auch richtig. Also Product Hunt ist zum Beispiel auch ein Kanal, der hat einen sehr, sehr guten Ertrag und über eine sehr, sehr lange Zeit. Das ist nicht nur mit dem Launch, sondern mit dieser Automatisierung, die ich dir gesagt habe, die kannst du alle paar Monate mal anschmeißen und einfach mal schauen, hey, zum Beispiel, du kannst das ganze Ding nochmal weiterdenken und sagen, du hast jetzt Competitor, die du trackst. Und dann schaust du, du baust praktisch dein eigenes Watch-Modul sozusagen, wo du beobachtest, hey, gibt es neue Upvotes auf deine Competitor? Und diese neuen Upvotes, die kontaktierst du spezifisch. Hey, ich habe gesehen, du hast vor kurzem den und den geupvotet. Und dann haust du denen wieder die gleiche Geschichte rüber. Hey, ja, hast du eigentlich unser Launch gesehen? Vor ein paar Monaten hat mega viel Traction gebracht. Und das ist kostenlos für dich. Brauchst nichts ausgeben. Mhm. Oder, ja, wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, wie du Competitor nochmal herausfinden kannst und danach die nochmal tracken kannst und dann die praktisch auf Product Hunt wie deine Lead Magnet Page, so musst du die praktisch sehen. Ne? Was oft manche launchen und dann vergessen sie einfach Product Hunt und das ist viel Arbeit, was da reingesteckt hast. Ne?
Ja, super spannendes Thema. Allgemein halt auf diesen ganzen Plattformen, in diesen ganzen Communities. Product Hunt und Twitter und Facebook und wo die Leute sich nicht noch alle so rumtümmeln. Einfach selber auch sehr aktiv zu sein und mit einem sehr guten Auge auch das zu beobachten, was da passiert. Wir haben eine Lead-Quelle beispielsweise, die ganz gut funktioniert und das ist tatsächlich bei Twitter. Unsere Competitor auch machen wir noch nicht automatisch, aber beobachten, quasi das Scrapen, ja, wir geben halt gewisse Begriffe ein und schauen dann, ob vielleicht Leute mal wieder ragen über die Produkte, weil irgendwie noch mehr bei den Amis als bei den Europäern ist so das Ventil erstmal das Internet oder die soziale Plattform. So, die schreiben dann Competitor XYZ is so shit, worst customer support ever. Und die dann direkt anzuschreiben und sagen, hey, I've read your comment about XYZ. We are currently building paperless.io. Love to get your feedback on that. Ist super gut und funktioniert super gut. Vor allem auch, weil die großen Anbieter in den allermeisten Kategorien auch ihre Support-Accounts auf Twitter laufen haben. Das ist einfach eine öffentliche Seite. Steht dann meistens unterstrich Support oder unterstrich Help dahinter. Und die Leute fragen da und stellen ihre Fragen und pushen da ihre Anliegen. Das heißt, das ist im Prinzip ein Riesen-Basket an Leuten, die Interesse an einer Lösung haben, weil sie schon eine nutzen, ja, also ein Use Case haben und ein Problem mit der Lösung haben. Und was gibt's Schöneres? Also das ist im Prinzip so vorqualifiziert gibt dir das kein Business Development Rep oder kein Sales Development Rep, auch kein Marketeer in den meisten Fällen. Weil die Leute sich da eben selber exposen. Die dann anschreiben, auch wieder mit einem guten Messaging, deswegen sage ich so, Grundregeln auch da beachten, ist ein cooler kleiner Growth-Hack. Ist kein riesengroßer, aber kann ich jedem empfehlen, da so ein paar Minuten am Tag drauf zu allokieren, um da nichts zu verpassen.
Okay, ich denke das mal weiter. Ihr könntet rein theoretisch das sind bestimmte Accounts, die ihr praktisch trackt. Und
teilweise.
Mhm. Und auf diese Accounts, also es sind Support, direkte Support-Accounts, richtig?
Ja, genau, teilweise. Oder die Leute posten es eben auf ihrem privaten Account, aber auch dann kannst du es über den Suchbegriff hier rausfinden.
Okay, dann haben wir zwei verschiedene Cases. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben einen Support-Account, da kannst du praktisch auch diese Accounts tracken, beobachten über Automatisierung. Und jedes Mal, wenn ein Kommentar eingeht auf diesen Account, dann empfängst du das praktisch über das Modul und dann kannst du gewisse Filter einsetzen, also so semantische Filter, also wie zum Beispiel, hey, crap, das ist einfach nur Mist oder das ist einfach voll schlecht oder wie auch immer, ne? Muss man sich halt ziemlich viele Nachrichten mal anschauen und gucken, was für Begriffe werden oft erwähnt und die kann man in diese Filter packen. Und dann kannst du praktisch die ganzen Kommentare in eine Datenbank-Tabelle, sowas wie Airtable zum Beispiel, packen und das mit Klickfeldern versehen. Und jedes Mal, wenn eins wirklich passt, wo man nochmal drüber geht, hey, das passt, kannst du eine Automatisierung triggern, ähnlich wie diese Product Hunt Automatisierung, funktioniert genau gleich, dass sie eine Message bekommen, so eine Custom Message.
Genau.
Kannst du das praktisch sogar noch ziemlich krass skalieren. Da kriegt ihr alles mit, was im Netz passiert.
Ja. Ja, das ist schon spannend, vor allem weil man sich da auch wirklich differenziert von den ganzen, Ad-Junkies. Also irgendwie, weißt du, wenn du, ist jetzt sehr gemein, aber wenn du nichts anderes drauf hast, schaltest du halt eine Ad bei Google oder bei Facebook. Ja, weißt du, wenn du da nicht ein bisschen out of the box denken kannst, machst du es halt oldschool, weil es ja tatsächlich auch einfach funktioniert. Aber diese Möglichkeiten auszunutzen und sich da den Marktvorteil zu sichern, ist in so stark umkämpften Märkten wie jetzt beispielsweise unserem enorm, enorm von Vorteil und enorm empfehlenswert, vor allem auch. Wenn wir jetzt nur Google Ads oder nur Facebook Ads oder LinkedIn Ads schalten würden, wären wir mit Sicherheit noch nicht da, wo wir jetzt heute sind. Also da kann man sich ein paar Monate sparen von der User Acquisition her.
Mega spannend. Ja, das ist mal so das Ding hier so am Podcast. Ich weiß nie, worüber ich genau mit dem Gründer, Co-Founder sprechen werde, ne? Aber du siehst ja jetzt schon wieder, haben wir mega coole Themen. Okay, das heißt, ihr seid praktisch jetzt, also Acquisition haben wir darüber gesprochen, Activation haben wir darüber gesprochen, Retention, ist das jetzt aktuell schon so dieser Fokus oder ist wirklich der Fokus gerade, hey, Acquisition, Activation, klar, man möchte die User immer halten, aber man muss seine Zeit auch irgendwie, die man hat, priorisieren, ne?
Tatsächlich ist es noch ein Tick zu früh, da jetzt wirklich eine genaue Analyse zu geben, aber es fühlt sich zumindest so an, als wenn wir die ersten beiden Stages überwunden haben, Acquisition, Activation, dass die Leute dann auch wirklich bleiben und unser Produkt lieben. Also wir haben jetzt von diesen knapp 1000 Nutzern auf der Plattform noch keinen einzigen, der auf einen bezahlten Plan gestiegen ist und dann nicht verlängert hat. Mega Zeichen und tendenziell sind wir auch eher in einem Land- und Expand-Geschäftsfeld, wo man klein anfängt und dann nur noch größer hinten raus wird. Aber wie gesagt, dafür sind wir noch ein bisschen zu jung und zu wenig lang auf dem Markt, weil die meisten unserer Kunden auch auf einem jährlichen Paket laufen und das Jahr ist noch nicht um. Als dass ich da eine qualifizierte Antwort drauf geben könnte, was da in den Phasen hinten raus passiert.
Ja, dann würde ich, das hört sich für mich an nach einer zweiten Episode in ein paar Monaten.
Gerne, sehr, sehr gerne.
Wo wir das Thema dann mal beleuchten. Ja, ich glaube, wir haben mega viel abgegrast heute, über mega viele spannende Themen geredet. Ich sage erstmal schon mal Danke an dich. Ich sage Danke an die Zuhörer. Ich denke mal, ihr habt ziemlich viele Leute lernen können. Wir sind sehr, sehr tief in einige Sachen eingestiegen. Wir haben das mal so, dass der Gast das letzte Wort hat. Das heißt, was auch immer du jetzt kommunizieren möchtest, feel free, it's your stage. Und ich sage, ich bin raus. Danke für deine Zeit nochmal. Danke für die Zeit der Zuhörer. Bis demnächst. Ciao.
Einmal müsste ich dich noch bitten, mir was zu verraten. Wann kommt der Podcast raus, voraussichtlich?
Das erzähle ich dir gleich nach dem Podcast.
Okay. Naja, wenn er noch vor dem 24. rauskommt, vor dem 24. Februar, ich glaube nicht, aber upvotet uns fleißig bei Product Hunt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten, probiert euch aus. Ich glaube, es ist nichts in Stein gemeißelt im Startup-Leben. Ist immer meine Aussage, wenn ich mit irgendwelchen anderen Gründern spreche, Trial and Error. Alles ausprobieren und was funktioniert, double down, richtig pushen und den Kopf nicht hängen lassen, wenn irgendwas mal nicht gut funktioniert. In diesem Sinne, danke nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht, Zeit ging enorm schnell um. So schnell ist sie noch nie umgegangen, wenn ich in einem Podcast zu Gast war. Also auch du als Moderator, cool. Hat Spaß gemacht und macht's gut. Ciao.